Und ich empfinde, dass Gott uns heute mitteilen will, dass wir mit ihm rechnen dürfen. Wir machen so oft unsere Rechnung ohne Gott, dass wir ihn gar nicht einbeziehen. Wir wissen ja, wie die Dinge funktionieren und wir leben unser Leben, wir haben unsere To-Dos, unsere Aufgaben und wir wissen auch, wo man hingeht, wenn man krank wird. Wir wissen, wo man hingeht, wenn man Geld braucht. Wir wissen, wie man regelt, wie das Leben so funktioniert. Und oft erst, wenn wir in eine Not kommen, dann fällt uns ein, ach, wir hätten ja auch zu Gott beten können. Und passiert es oft, dass Gott nicht auf unserer Rechnung ist. Also allgemein, ja, wir glauben an Gott, aber so in den alltäglichen Dingen. Und so fand ich diese Geschichte gerade sehr passend und toll, die Herbert erzählt hat, von dem Geschäftsmann aus Michigan, der auf Gott angewiesen war, dass er diese Nummer irgendwo herbekommt. Und er hat gebetet und sich Gott überlassen, Gott anvertraut. Und Gott hat Wege gefunden, ihm diesen 5-Dollar-Schein in einer anderen Stadt als Rückgeld zu geben, wo dann diese Nummer drauf war. So ist es, wenn wir mit Gott rechnen. Er kommt überraschend. Da, wo wir am Ende unserem Latein sind, fängt Gott erst richtig an. Da, wo wir uns an ihn wenden, geben wir ihm die Möglichkeit, uns an die Hand nehmen kann und dass er führen und leiten kann. Mit Gott rechnen. Und das möchte ich so auch mit der biblischen Haushalterschaft in Verbindung bringen. Und so habe ich ein Rätsel mitgebracht. Göttliche Mathematik. Wie viele Menschen kriegt man mit 5 Brötchen und 2 Fischen satt? 1000. Da hat jemand mit Gott gerechnet. Also normalerweise war das Mittagessen von einem Jungen. Für den Tagesbedarf, vielleicht war er mit seiner Familie unterwegs, dann war das vielleicht auch für seine Familie gedacht, aber ganz sicher nicht 5000 plus Menschen, sondern für eine Person eigentlich. Aber ja, göttliche Mathematik. Ich will mit euch diese Geschichte mal lesen. Die ist in Matthäus Kapitel 14 aufgeschrieben. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden, die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, das ist nötig, gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben doch nur 5 Brote und 2 Fische hier, wandten seine Jünger ein. Dann bringt sie mir her, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot, reichte es seinen Jüngern und die Jünger gaben es an die Menge weiter. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch 12 Körbe voll. Etwa 5000 Männer hatten Essen bekommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Also quasi 5000 Familien. Also ich rechne eher 20.000, 25.000 Menschen. Was für eine große Menschenmenge hat sich versammelt mit einem Hunger nach den Worten Jesu. Ja, sie kamen auch, um geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Sie kamen, weil sie von Jesus gehört haben und neugierig waren. Und sie kamen, weil sie Suchende waren, Suchende nach Wahrheit, nach Erlösung, nach dem Befreier. Und Jesus hatte tiefes Mitgefühl mit ihnen. An einer anderen Stelle steht geschrieben, Jesus sah die Menschenmengen und es waren wie Schafe ohne einen Hirten. Verloren, einsam, auf sich selbst gestellt. Jetzt hat Jesus diese 25.000 Leute geschätzt, gelehrt und ganz sicher auch Kranke geheilt, weil das hier auch geschrieben steht. Und ja, das Reich Gottes zu den Menschen gebracht. Und dann die Jünger, sie wussten so langsam, nach einem ganzen Tag bei Jesus, viel Spannendes, aber doch kriegt man Hunger, ne? Und die Jünger waren schon besorgt, wie soll das hier werden, wenn die jetzt alle hungrig auf uns losgehen? Und sie haben eine Idee, wie das funktionieren soll. Jesus, entlass doch die Leute, damit sie in die umliegenden Höfe gehen. Aber das wäre auch eine Invasion. 20, 25.000 Leute, die auf einmal, hungrige Leute, losgehen und sich zu essen suchen. Jesus sagt, es ist nicht nötig. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Und so gibt es andere Möglichkeiten, wenn wir nicht im Raum des natürlichen, menschlich Machbaren bleiben, sondern wenn wir Gottes Möglichkeit mit einbeziehen. Und das Spannende ist, Gott tut es nicht ohne uns. Wir beziehen Gott ein und Gottes Möglichkeiten. Und Gott tut es nicht ohne uns, sondern er beauftragt seine Jünger und sagt ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Eine unmögliche Aufgabe. Die Jünger hatten offensichtlich nicht mal selber was dabei, weil diese 5 Brote und 2 Fische kamen von einem Jungen, der dabei saß. Wir lesen im Johannesevangelium, das ist ein bisschen detaillierter, dieser Fall beschrieben. Und da steht geschrieben, sie fanden einen Jungen und haben ihm die 5 Brötchen und Fische abgeknüpft. Und ja, und der Junge war offensichtlich auch gerne bereit, das zu geben. Und ja, das ist auch so die Frage an uns. Bist du bereit, so wie der Junge, dein bisschen, was du hast, Gott zur Verfügung zu stellen, damit er was daraus machen kann? Und ja, was sagt Jesus? Er sagt, naja, es reicht ja vorne und hinten nicht. Nein, er sagt, dann bringt sie mir her. Und da, wo wir am Ende unserer Möglichkeiten manchmal sind oder denken, ja, wir können doch nur so wenig tun, ist Gottes Einladung an uns, das, was du kannst, das, was du hast, gib es mir. Und dann staune, was ich damit machen kann. Dann bringt sie mir her, sagte Jesus. Und dann lesen wir, er forderte die Leute auf, sich hinzusetzen. Also es gibt gleich zu essen, aber woher? Und was tut Jesus? Er klagt nicht. Ach Herr, ach Vater im Himmel, siehst du nicht diese große Menschenmenge? Wie soll das bloß werden? Hilf uns doch irgendwie. Nein, er ist voller Glauben und voller Vertrauen in seinen himmlischen Vater. Er nimmt diese 5 Brote und 2 Fische, er hält sie zum Himmel auf und dankt Gott. Danke Gott für diese 5 Brote und 2 Fische. Wann hast du Gott zuletzt gedankt für das Wenige, was du hast? Danke Gott für das Dach über dem Kopf. Danke Gott, dass ich heute gut frühstücken konnte und gleich beim Aufstehen schon die erste Tasse Kaffee genossen habe. Danke Gott für das Auto, das mich hierher gebracht hat. Danke Gott für diese alltäglichen Dinge, für das Wenige, was du hast. Und wenn du das Gott in die Hände gibst, mit einem dankbaren Herzen. Dankbarkeit ist der Schlüssel, damit wir das Heil Gottes sehen, steht in einem Psalm. Dankbarkeit ist der Schlüssel, dass Gott wirken kann in unserem Leben. Ein dankbares Herz liebt Gott. Und so tut Gott, der himmlische Vater, diesen Segen der Vermehrung, dieses Wunder Gottes. Die Jünger sind wieder beteiligt und sie dürfen verteilen. Und sie dürfen erleben, jedes Mal, wenn sie das Brot brechen, es wird nicht weniger. und brechen das Brot und sie teilen es aus. Und auf einmal haben alle mehr als genug. Bei Gott gibt es immer mehr als genug. Und dann wird nochmal eingesammelt und es gibt Reste. Es waren 12 Körbe voll. Das sind gute Geschäfte mit Jesus, ne? Und am Ende mehr hast als vorher und alle sind satt geworden. Wow. So ist es, wenn wir mit Gott rechnen. Und das bezieht sich nicht nur auf die Versorgung mit dem alltäglichen Brot, was wir nötig haben. Wir beten ja auch zusammen im Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott, du bist mein Versorger, drücken wir doch damit aus. Aber es ist nicht nur das Geld und nicht nur das Essen. Aber da kann man gut anknüpfen und da kann man gut anfangen. Ich habe mal von einem Unbekannten so ein Zitat gelesen und mitgebracht, weil mich das angesprochen hat. Zeige mir deine Kontoauszüge und deinen Terminkalender. Und ich sage dir, wie ernst dir deine Beziehung zu Gott ist. An den Kontoauszügen kann ich sehen, wohin das Geld ist und was dir wirklich wichtig ist. Am Terminkalender kann ich auch sehen, wofür du deine Zeit investiert und was dir wichtig ist. Und ob du Gott auf deiner Rechnung hast, in deinem Terminkalender, in deinen Kontoauszügen oder nicht. Also praktisch ist das. Und Jesus selbst sagt das mal in Matthäus 6. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb nehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Also das, wofür ich mich investiere, mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meinen Gaben und Fähigkeiten, mit so vielem, was wir an Ressourcen von Gott anvertraut bekommen haben. Mit meinem Fahrzeug, mit meinem Auto, mit meiner helfenden Hand. Das, wofür ich mich investiere, das zeigt mir, was mir wichtig ist. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Herz ist, wird auch dein Schatz, also hier in diesem Kontext ist die Rede ganz konkret auch vom Hab und Gut, also vom Geld, ne? Und Geld ist eine gute Möglichkeit, um das eigene Herz zu prüfen. Halte ich fest am Geld und kämpfe darum, dass ich irgendwie über die Runden komme oder vertraue ich Gott und habe ihn auf der Rechnung, indem ich sage, Gott ist treu und von dem Wenigen oder von dem Vielen, was ich habe, will ich ein guter Haushalter sein und direkt den 10. Teil meines Einkommens für Gott und seine Sache, für seine Gemeinde, für sein Haus abgeben, weil es gehört Gott und da ist eine göttliche Verheißung drauf, denn es ist göttliche Ordnung. Und Gott hat gesagt, ihr dürft mich da prüfen. Bringt doch die ganzen 10. in mein Haus, in die Vorratskammer, damit Versorgung ist im Haus Gottes und prüft mich doch darin, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Versorgung schenke über die Maßen. Wer sind wir Menschen? Gott zu prüfen. Aber Gott weiß, wie schwer wir es manchmal haben, wenn es darum geht, zu vertrauen. Und besonders dann, wenn es Geld geht. So sagt Gott, okay, macht ein Experiment. Also gerne mit Gott einfach mal ein Experiment, ein Gehorsamsexperiment machen. Gib Gott den 10. Teil deines Einkommens und zwar nicht den, der übrig bleibt, weil der bleibt nicht übrig, sondern gleich am Anfang den 1. 10. Teil und dann wirst du sehen, dass in 90% noch was übrig bleiben wird, während ohne dieses geistige Prinzip des Gebens zu beachten, die 100% nicht reichen, werden dann die 90% reichen und es wird übrig bleiben, so wie hier in dieser Geschichte. Ich habe es geprüft und ich habe es erlebt, wie Gott versorgt und dass Gott treu ist. Das bedeutet nicht, dass ich keine Engpässe erlebe. Das bedeutet nicht, dass nicht auch mal Mangel da ist. Aber ich habe einen Gott und er ist in meiner Rettung und zwar an erster Stelle. Und ich erlebe, dass er versorgt und dass er Wunder tut und manchmal anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich könnte jetzt Geschichten über Geschichten erzählen, aber ihr habt ja eure eigene Geschichte. Und Gott lädt euch ein, das zu prüfen. Und dieser Segen, der rauskommt, ist nicht immer so, dass es direkt in Form von Geld zu dir zurückkommt. Aber es kann zu dir kommen in Form von Gottes Schutz. Also so habe ich es auch oft erlebt. Dass nachdem ich meine Finanzen geregelt habe und Gott an die erste Stelle gesetzt habe, ist meine Tasche auf einmal nicht mehr löchrig. Und vorher habe ich es erlebt, als ob da Löcher drin sind. Ständig passiert irgendwas. Irgendwelche Strafzettel, irgendwelche Billigfotos, die hunderte Euros kosten. Und naja, selbst Schuld passiert, Pech gehabt. Aber wenn du beginnst, Gott zu vertrauen, merkst du, wie Gott ja, dich führt und leitet und auch vor manchen Rechnungen, die unnötig wären, bat. Oder auch, dass das Fahrzeug länger hält, als es normalerweise halten würde und dass einfach Schutz da ist auf den Haushaltsgeräten, dass dann Segnungen kommen von Familie, Verwandtschaft, Eltern, Nachbarschaft sogar, dass du Dinge geschenkt bekommst, bis hin zu auch Kleidung haben wir erlebt, besonders für unsere Kinder, als sie noch klein waren und ruckzuck aus ihren Größen rauswuchsen, aber wir mussten kaum was kaufen, weil Gott versorgt hat. Oder dass ein Kredit gewährt wird und wir konnten uns ein Haus leisten, obwohl wir relativ wenig Einkommen hatten. Dass einfach Gottes Gunst da ist und Gott Gelingen schenkt. Aber auch im Bereich von Gesundheit, dass Gott einfach schützt und du kannst arbeiten und Geld verdienen und musst nicht für die Medikamente ausgeben. Also Gott hat viele Möglichkeiten, uns zu segnen und dass er uns auch Erkenntnis gibt, mehr und mehr. Dass uns Weisheit gibt, auch richtig zu investieren, richtig umzugehen mit unserem Geld. Mit Gott rechnen. Macht euch keine Sorgen, sagt Jesus in Johannes Kapitel 6, Vers 31. Und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was wollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch in allem, mit allem anderen versorgen. Diese Bibelstelle macht etwas deutlich. Eben, dass wir nicht so leben müssen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ich meine, Menschen, die Gott nicht kennen, sie leben ja auch. Aber es ist anders mit uns. Menschen, die Gott nicht kennen, haben Gott nicht auf der Rechnung. Sondern sie rechnen mit dem, was wir irgendwie selbst leisten, schaffen, machen können. Und das ist verbunden mit viel Sorgen. Wie wird das werden? Wird das klappen? Werde ich genug haben? Werde ich zu essen haben? Was ist mit meiner Kleidung? Aber Menschen, die mit Gott leben, wissen, sie haben einen Vater im Himmel. Das ist der Unterschied. Ich habe einen Papa im Himmel. Der kümmert sich. Er sorgt für mich. Ich habe Gott auf der Rechnung. Und dann sagt Gott, und wenn ihr mich an die erste Stelle setzt in eurem Leben, also nicht von den Resten, falls was übrig bleibt, sondern an die erste Stelle, sei es mit Geld, sei es mit Zeit, sei es mit Einsatz, für Gottes Sache und für die Menschen und so weiter. Wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, sagt Gott, ja, dann lasst euch überraschen. Dann sagt Gott, dass er uns mit allem versorgen wird, was wir nötig haben. Glaubt ihr das? Wir haben es erlebt, ihr auch. Ein Kirchenvater, Augustinus, viel zitiert bei den Theologen, Jemand, der wirklich in einer sehr engen Beziehung mit Gott gelebt hat. Er hat das mal so gesagt. Willst ein kluger Haushalter sein? So gib, was du nicht halten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Wenn wir behalten wollen, werden wir verlieren. Wenn wir das, was wir eh nicht behalten können, abgeben oder investieren in Gott und seine Sache, werden wir etwas bekommen, was wir nicht verlieren können. Einen Lohn im Himmel. Gottes Versorgung, Gottes Gunst, Gottes Segen. An diesen Worten ist was dran. Und nun habe ich zum Schluss noch zwei Fragen für euch, für uns, für mich auch. Und will ein bisschen ein paar Geschichten erzählen. Rechne ich Gott als meinem Versorger? Frag dich mal selbst. Rechne ich mit Gott? Also ich meine nicht mich, ich meine dich. Jeder selber. Rechne ich mit Gott als meinem Versorger? Im Bereich von Finanzen, das haben wir gerade so ein bisschen besprochen. Aber wie sieht es aus im Bereich von Gesundheit? Natürlich ist es gut und richtig, was für die Gesundheit zu tun, sich gesund zu ernähren, aktiv zu sein, sportlich und weiß nicht was alles. Man kann einiges auch für seine Gesundheit tun. Aber letztendlich ist es Gnade von Gott. Und man hört oft, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Das ist nicht Hauptsache. Das ist wichtig, aber Hauptsache ist Gott. Und mit kommt auch Segen in deine Gesundheit. Und auch Heilung. Nun ja, wir leben in dieser gefallenen Welt, wo es Krankheiten gibt. Aber rechnen wir mit Gott oder rechnen wir nur mit dem Arzt? Nichts dagegen, auch mal zum Arzt zu gehen. Ich habe da so eine interessante Geschichte mal erlebt. Ich hatte einen Migräneanfall. Das heißt, in meinem Fall heftige Kopfschmerzen, die kriegst du mit Ibuprofen oder so gar nicht wirklich weg. Du kannst es nur ein bisschen dämpfen, aber auch, wenn du ungefähr 200 Milligramm genommen hast. Und am besten, alle gärt dich, am besten den Raum dunkel machen und versuchen irgendwie einzuschlafen, irgendwie die Zeit zu überbrücken. Und das sind so richtig heftige Kopfschmerzen. Und das habe ich jetzt deutlich weniger. Früher hatte ich das öfter. Und so kam ich nach Hause und war übermüdet, hatte Kopfschmerzen und ich merkte, das ist Migräne. Das merke ich auch an so einer Aura, dass es dann flackert. Ich gehe ins Schlafzimmer, ich mache die Jalousien zu, liege da im Halbdunkeln und aus letzter Kraft rufe ich, Kerstin, so heißt meine Frau, bring mal Ibuprofen. Und drehe mich wieder um und mache die Augen zu. In der Zwischenzeit ist Kerstin reingekommen und wieder rausgegangen. Ich drehe mich um, da liegt keine Ibu, da liegt eine Bibel. Sie hat mich falsch gehört, sie dachte, ich wollte meine Bibel haben. Ibu, Bibel, ja. Und dann kam dieser Gedanke, vielleicht brauchst du keine Ibu, vielleicht brauchst du eine Bibel in diesem Moment. Ich habe gedämpftes Licht eingeschaltet, habe angefangen, in der Bibel zu lesen. Und zwar in den Evangelien, die ganzen Geschichten, wo Jesus Menschen geheilt hat. Und ich merkte, wie in mir der Glaube wuchs, dass ich doch an denselben Jesus glaube. Dass er doch genauso hier gegenwärtig ist, dass er doch mein Heiler ist. Ich habe immer noch nichts dagegen, auch mal eine Ibu zu nehmen. Aber in dem Moment, wo ich die Bibel gelesen habe und diese Geschichten von Heilung, ist in mir der Glaube gewachsen und ich habe gebetet, Jesus, du bist doch mein Heiler. Kannst du mich jetzt anrühren und heilen? Würdest du das machen für mich? So einfach ich mit Jesus. Das ist mein Gebet, mein Gespräch mit ihm. Und ja, während ich dann noch so am Lesen war, innerhalb von einer halben Stunde waren die Schmerzen weg. Ich bin wieder aufgestanden. Und ich war fit. Normalerweise ist es eine Geschichte, die so einen ganzen Tag dauert und dann über Nacht und irgendwie geschwächt in den nächsten Tag und so. Es kann unterschiedlich intensiv sein. Aber Hier kam Gott auf meine Rechnung und hat mir Heilung gegeben, hat meinen Glauben aufgerichtet und ich habe ein Wunder erlebt. Und so könnte ich ganz viele Heilungserlebte persönlich in unserer Familie, auch Kerstins Heilung ist ein Wunder Gottes und viele Heilungen auch im Dienst an anderen Menschen. Aber haben wir Gott auf der Rechnung, wenn es um unsere Gesundheit geht, oder haben wir nur die Ärzte? Haben wir Gott auf der Rechnung als Letztes, wenn alles nicht mehr hilft, oder als Erstes? Ist er unsere erste Anlaufstelle? Haben wir Gott auf der Rechnung, wenn es um Beziehungen geht? Wir können in Beziehungen so viel Schmerz erleben. Und es kann manchmal richtig schwer sein, zu vergeben, loszulassen, zu segnen, Gutes auszusprechen, sich zu versöhnen. Aber Jesus ist da, wenn wir ihn darum bitten, Jesus, komm bitte in meine Ehe. Komm bitte in die Beziehung zwischen mir und meinen Kindern. Komm bitte in das Miteinander hier in der Nachbarschaft. Jesus, hilf. Auf Missionsreisen erlebe ich das, dass ich Völkern dienen darf, die untereinander verfeindet sind. Letztes Mal, als ich hier war, habe ich von der Mongolei erzählt. Und als wir dort waren, haben wir etwas getan, was normalerweise nicht geht. Wir haben die Mongolen und die Kasachen zusammengebracht zu einem Versöhnungsgottesdienst. Und da gibt es seit Generationen Spannungen und es ist viel vorgefallen. Ich kann mich jetzt nicht vertiefen in die Einzelheiten. Aber Gott hat so stark gewirkt, dass Versöhnung passiert ist. Und das endete mit Fußwaschung. Wow, nicht Gehirnwäsche, sondern die Füße waschen, dienen, den anderen höher achten als sich selbst. Gott ist plötzlich reingekommen in diese Rechnung. Die normale Rechnung sagt, das geht nicht miteinander. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und der Teufel ist gekommen, um Entzweiung zu bringen. Jesus ist gekommen, Einheit zu schaffen, Versöhnung zu bewirken. Auf einer meiner Reisen habe ich erlebt, dass wir nicht wussten, wie es weitergehen soll, weil die Gemeinde in der Hauptstadt von Kasachstan in Astana hatte keine Räume mehr. War sowieso in der Gründungsphase und fand im Wohnzimmer bei einer Familie statt, aber die wollte das nicht mehr, weil der Ehepartner gegen die christlichen Veranstaltungen war. Und dann haben mich meine Geschwister abgeholt vom Flughafen und gesagt, ja, wir haben hier ein Problem, wir wissen gar nicht, wo wir uns versammeln sollen. Und in dem Moment fällt mir was ein. Mir fällt ein, dass ich vor Jahren in dieser Stadt gewesen bin, bei einem Dienst von einer Missionsorganisation aus Deutschland und dass sie eine Bibliothek haben mit einem Café, um Menschen einzuladen, dass Begegnungen stattfinden kann. Und die haben da unter anderem eben auch christliche Literatur. Und die haben einen Nebenraum und haben davon geträumt, dass irgendwie eine Gemeinde sich findet, die dort in dem Nebenraum Glaubensgrundkurse durchführen könnte und dass kleine Gottesdienste dort stattfinden können. Und ich habe das nur gehört, aber in diesem Moment ist mir das eingefallen. Diese Stadt hat mehr als 1 Million Einwohner und ich wusste nicht, wo das war. Es sind schon ein paar Jahre vergangen. Ich hatte auch keinen Telefonkontakt. Mir ist es nur in dem Moment eingefallen. Und wisst ihr was, da habe ich zu meinen Geschwistern gesagt, lasst uns da mal hinfahren. Wisst ihr, wo das ist? Keine Ahnung, wir haben nie was davon gehört. Ja, dann müssen wir jetzt mit Gott rechnen. Wir fahren mal los. Wir beten im Heiligen Geist, in der Gebetssprache des Heiligen Geistes. Und ich versuche, so gut ich kann, auf Gott zu hören. Wir fahren die Antennen aus. Und möge doch der Heilige Geist uns führen und leiten, wie wir rechts und links und geradeaus fahren sollen. Und so unterwegs, ungefähr eine halbe Stunde durch die Stadt, links und rechts, hier geradeaus, so, ne? Einfach, man könnte fast sagen, intuitiv, so fühlt sich das an, aber es ist nicht intuitiv, sondern vom Heiligen Geist geleitet. Wie kannst du intuitiv, wenn du noch nie da gewesen bist und das eine große Stadt ist, wo du keine Ahnung hast? So, aber der Heilige Geist, diese leise Stimme, die dann sagt, geradeaus, rechts, links. Und nach einer knappen halben Stunde standen wir davor, in so einer Nebenstraße irgendwo, und da stand das. Wir sind reingegangen und ab sofort hatte die Gemeinde Räume. Also, das habt ihr hier ja auch gerade erlebt, ne? Als ich hier das letzte Mal war, war diese Raumfrage, das werden wir diese Räume noch behalten können? Und mit Gott auf der Rechnung? Und nochmal, Gott macht das nicht ohne uns. Gott fragt, was habt ihr? 5 Brote, 2 Fische. Ich hoffe, dass sich einige entschlossen haben, zu investieren, zu geben und alle zusammen bitten. Und dann fand dieses Gespräch statt und nach dem Gespräch weitere Klärungen. Ihr dürft weiter diese Räume nutzen zur Ehre Gottes. Amen. Lass uns Gott vertrauen und Gott einbeziehen in alle Bereiche unseres Lebens. So könnte ich weitermachen. Beruf und Berufung. Wir brauchen Gott auch in unserem Beruf, auch in unserer Berufung, in unserem geistlichen Dienst. Es sollte gar nicht getrennt sein, was ist mein Beruf, was ist meine Berufung. Es ist alles eins. Du bist als Kind Gottes in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Gesellschaft draußen. Und beziehst du Gott damit ein in diese Bereiche und sagst, Gott, dieser Tag gehört dir. Und ich will mit dir durch diesen Tag gehen. Und ich brauche dich in meinem Beruf, im Umgang mit Arbeitskollegen, in der Aufgabe, die ich zu erledigen habe, im Umgang mit meinen Vorgesetzten, mit meinen Kunden, unterwegs. Ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr. Beziehst du ihn ein in alle Bereiche deines Lebens? Nochmal die Frage. Rechne ich mit Gott als meinem Versorger? Ja, nein, vielleicht, 50-50. Mal ja, mal nein. Mal so ehrlich. Bevor dann die nächste Frage kommt. Die nächste Frage ist nämlich, kann Gott mit mir als seinem Haushalter rechnen? Das eine ist, dass ich mit Gott rechne, aber kann Gott mit mir rechnen? Kann Gott mit mir rechnen im Bereich meines Geldes, Zinsen und Liebesgaben? Darf Gott sich verlassen, dass ich die 5 Brote und 2 Fische nicht zurückhalte, sondern dass ich sage, hier, Jesus, tu damit, was du tun willst. Kann Gott mit mir rechnen, dass ich meine Gaben, die er mir gegeben hat, jeder von uns hat Gaben, Fähigkeiten, besondere Talente von Gott bekommen. Kann Gott damit rechnen, dass ich sie auch zu seiner Ehre einsetzen werde? Egal in welchem Lebensbereich, aber dass ich die nicht mir selbst zuschreibe und das habe ich jetzt gut hingekriegt, sondern dass ich sage, das ist Gnade von Gott. Da habe ich eine Gabe, die dürfte ich einsetzen und Gott hat es gesegnet. So darf Gott mit meinen Gaben und Fähigkeiten rechnen, darf Gott mit meiner Zeit rechnen. Gott hat jedem von uns 24 Stunden gegeben. Wie lebe ich meine Zeit? Darf Gott mit mir rechnen? Wenn er mich ruft, vielleicht sogar mitten in der Nacht aufweckt und sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen deiner Zeit. Bist du bereit, deine Zeit zu geben für Gott, seine Sache? Auch deine Zeit so einzuteilen, dass es dem Willen Gottes entspricht? Da zu sein im Gottesdienst, das ist Zeit mit Gott und mit den Geschwistern. Gott will es. Gibt viele Bibelstellen, die das deutlich machen. Oder ist irgendwas anderes wichtig? Zeit auch mit der Familie. Gott will es, dass du Zeit mit der Familie verbringst. Also beziehe ich Gott ein in meine Zeitplanung? Darf Gott mit meiner Zeit rechnen? Wie ist es mit Gebet? Darf Gott mit meinem Gebet rechnen, dass er mir Anliegen aufs Herz legt und dann bete ich, wie im Himmel so auf Erden, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott sucht Beter, die für Reda Wiedenbrück beten, die für die Nachbarschaft beten, wo du wohnst. Darf Gott mit deinem Gebet rechnen? Darf Gott damit rechnen, dass du dich mit seinem Wort beschäftigst und dass er zu dir reden kann, dass er sich dir zu erkennen geben darf? Darf Gott mit deinem Gehorsam rechnen, wenn er dir etwas aufträgt, was Gehorsam und Vertrauen erfordert? Darf Gott damit rechnen, dass du tust, was du erkannt hast aus seinem Wort, was er zu dir gesprochen hat? Das kann manchmal ganz spannend sein. Das kann ein Auftrag sein, in deiner eigenen Familie, deinen Ehepartner, deine Kinder zu lieben. Das kann ein Auftrag sein, zu den Nachbarn zu gehen und ihnen deine Hilfe anzubieten. Das kann so viel Verschiedenes sein. Bei mir war es mal so, dass Gott mich nachts geweckt hat und zum Bahnhof geschickt hat, um dort drei Menschen zu helfen. Und ich dachte, so langsam bin ich verrückt. Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht Gott sein. Ich glaube, ich spinne. Aber ich spürte, ich finde keine Ruhe, bis ich das tue. Und ich habe dann nochmal versucht zu schlafen, weil am nächsten Tag musste ich zur Arbeit. Und naja, ist das wirklich Gott? Und ich fand keine Ruhe, bis meine Frau wach geworden ist und gefragt hat, was ist denn los mit dir? Du drehst dich hier im Bett und ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, ich glaube, Gott schickt mich zum Bahnhof. Und sie sagt dann nur, ja, was machst du dann noch hier? Also jetzt hatte ich gar keine Ausrede mehr. Also bin ich zum Bahnhof und ich wusste ja nicht genau, was mache ich hier? Aber Gott hat mir aufs Herz gelegt, zum Bahnhof zu gehen, weil da sind drei Menschen, denen ich helfen soll. Und dann, um die Geschichte kurz zu machen, der erste Mensch war ein alkoholisierter Mann, das ist schon ein paar Jahre her, also nicht digital, sondern an einer Anzeigetafel, der versucht hat, rauszufinden, wann sein Zug geht, und ich hatte das Gefühl, dass er nicht mehr richtig weiß, wo er wohnt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden. Nachdem das Deutsch nicht geklappt hat, hat das in Russisch geklappt. Und plötzlich begreife ich, wie sehr Gott diesen alkoholisierten russischen Mann liebt, dass er mich weckt und sagt, er braucht jetzt Hilfe. Hat er das verdient? Ist er vielleicht schuld? Nein, Gott fragt nicht. Gott sagt, dieser Mensch braucht Hilfe. Ich liebe ihn. So liebt Gott jeden Menschen. Aber darf Gott dich gebrauchen und senden? Ich meine, muss ja nicht bei jedem der Bahnhof sein. Aber in dem Moment fand Gott das wichtig, richtig, dass ich da hingehe, weil ich spreche seine Sprache und ich kann ihm helfen. Ich konnte ihm helfen und ich habe dafür gesorgt, dass er nach Hause kommt. Und dann war der nächste Mann, habe mit ihm geredet und der hatte Zeit und ich habe ihn auf einen Kaffee eingeladen und wir haben über Gott geredet und ich durfte sogar für ihn beten. Und dann kam der dritte Mann und für den hatte ich richtig ein Wort von Gott und ich wusste genau, ich habe ein Wort von Gott. Und dann bin ich direkt auf ihn zugegangen und habe gesagt, Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie nicht, aber Gott kennt Sie und ich habe ein Wort von Gott für Sie. Und er war so, wie jetzt? Und dann ans Ohr. Und so konnten wir miteinander reden und ich durfte für ihn beten. Und dann habe ich Spaß dran bekommen und wollte weitermachen. Und dann hat Gott gesagt, ich habe drei Leute, jetzt gehst du aber nach Hause. Auftrag erledigt. Darf Gott mit deinem Gehorsam rechnen? Was auch immer sein mag. Darf Gott mit deiner Dienstbereitschaft rechnen? Ein Verweis dafür ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Die Geschichte könnt ihr bitte selber nachlesen, Matthäus Kapitel 25, ab Vers 14. Ich will nur einen Hinweis darauf machen. Wir sind Gottes Haushalter auf Erden. Wir sind wie seine Verwalter. Er vertraut uns was an. Und so wie er in dieser Geschichte jedem das anvertraut hat, was in seinen Möglichkeiten war und zu ihm gepasst hat. Dem einen 5, dem anderen 3 und dem dritten 1 Talent. Und das war nicht wenig, wenn man nachschaut, was bedeutet Talent. Also ein Sack voll Gold ist das. Und er hat gesagt, setz das ein, arbeitet damit. Und so hat Gott jedem von uns 1, 2, 3, 4, 5 Säcke Gold gegeben. Sein Goldschatz. Er hat Gaben in dich hineingelegt. Er hat dir Zeit gegeben. Er gibt dir Ressourcen. Er hat so viel in dich hineingelegt. Er hat dir ein Zeugnis gegeben. Du hast Erlebnisse mit ihm, die kannst du mit anderen Menschen teilen. Gott hat so viel in dich hineingelegt und in mich auch. Aber du bist anders als ich. Und da, wo du bist, da habe ich keinen Zugang zu den Menschen. Aber du hast da diesen Zugang. Und da, wo du bist, mit deinen Nachbarn, im Urlaub, ich weiß nicht, was es bedeutet für dich. Und auch mit den Ressourcen, mit all den Ressourcen, was Gott dir anvertraut hat, was Gott mir anvertraut hat. Hey, lass uns nicht so sein wie der eine, der sagt, naja, bevor ich hier was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Und er hat dieses Talent vergraben. Und als der Herr zurückkam, hat er gesagt, hier, das ist deins. Du hast es mir gegeben, hier hast es wieder. Ich habe es versteckt, ich habe es vergraben. Ich habe keinen Cent verloren, aber auch keinen Cent dazu gewonnen. Und der Herr war sauer. Er sagte, wie konntest du? Du hättest das wenigstens einsetzen können, das Zinsen bringt. Und dieser Mann sagte dann, und das offenbarte sein Problem. Er sagt, ich wusste, du bist ein grausamer Herr. Du säst, wo du nicht, du erntest, wo du nicht gesät hast und so weiter. So ist Gott nicht. Er erntet nicht, wo er nicht gesät hat, sondern er hat gesät. Und da ist Frucht. Gott hat gegeben. Und das, was Gott gegeben hat, wenn wir es einsetzen für Gott, wenn wir damit etwas machen, es wird vermehrt. Und Gott ist nicht ein grausamer Herr, sondern er ist der liebende Vater. Und wenn wir das begreifen, dann müssen wir nicht Angst haben, wenn wir auch mal einen Fehler machen. Aber der größte Fehler ist, nichts zu machen. Wer nichts tut, der macht auch keine Fehler. Der größte Fehler ist, dass er nichts tut. Ne? Und so möchte ich ermutigen, mit Gott zu rechnen, als dem Versorger, alles aus Gottes Hand zu nehmen, an die erste Stelle zu setzen, aber auch so zu leben, dass Gott mit dir, mit mir, mit uns rechnen kann. Amen. Lass uns zusammen noch beten. Gott, ich möchte mit dir rechnen in meinem alltäglichen Leben. Nicht nur Sonntagmorgen, bei der Predigt oder im Lobpreis. Ich möchte mit dir rechnen am Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag und wieder Sonntag. Und jeden Tag sollst du an der ersten Stelle sein. Und ich bete mit meinen Geschwistern, dass wir alle für unseren Teil dich an die erste Stelle setzen. In allen Bereichen. Mit allen Ressourcen, die du uns gegeben hast. Und Herr, hier bin ich, ich gebe mich dir hin. Ich möchte das so leben, dass du mit mir rechnen kannst. Mit meinem Gehorsam, mit meinem Vertrauen, mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit allem. Danke, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir mit dir durchs Leben gehen dürfen, dass du uns auch einander gegeben hast, dass wir uns gegenseitig ermutigen und stärken dürfen. Amen. Ich habe zum Abschluss noch ein Lied mitgebracht. Und dieses Lied spricht davon, dass die ganze Welt sehen und hören soll, wie gut Gott ist. Lass uns so leben, dass die ganze Welt an uns die Güte Gottes erlebt. Amen.